In der heutigen Folge schauen wir auf die mit Spannung erwartete FED-Sitzung und dem damit verbundenen Rückenwind für die Märkte. Andererseits blicken wir auf renommierte Marken, die vor großen Herausforderungen stehen.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und auch heute am Dienstag, den 24.09.2024, starten wir ja wieder wie gewohnt mit einem Rückblick auf die vergangene Börsenwoche. Eine Woche, ja, die die Notenbanksitzung der Federal Reserve als Highlight-Termin bereithielt. André, da kommst du gleich nochmal drauf zu sprechen.
Ja, genau.
Ach übrigens, André, heute ist unsere Premierenfolge. Ich würde sagen, kriegen wir gut hin. Dann
auf jeden Fall.
Lass uns mal reingehen und starten. Ja, wie immer geht der erste Blick auf den DAX. Der DAX schloss auf Wochenbasis mit soliden plus 0,78% bei 18.720 Punkten. Soweit so gut. Innerhalb der Woche konnte der DAX aber mal wieder ein neues Allzeithoch verzeichnen und hat zum ersten Mal die 19.000-Punkte-Marke nach oben durchbrochen. Am vergangenen Donnerstag konnte der deutsche Leitindex Intraday einen Höchstkurs von 19.045 Punkten verzeichnen. Der amerikanische Leitindex S&P 500 konnte die Woche ebenfalls positiv beenden und kann ein Ergebnis von guten 1,56% vorweisen. Ein noch marginal leicht höheres Plus hatte die technologielastige Nasdaq vorzuweisen. Hier stand zum Wochenschluss ein Kursgewinn von 1,63% zur Buche. Und auch der Start in die laufende Woche zeigte sich wieder sehr, sehr freundlich. Dies zeigt auch zum Beispiel der älteste Index der Welt, der amerikanische Dow Jones, konnte gestern auch ein neues Rekordhoch erklimmen und notiert bei über 42.000 Punkten. Ja, ich glaube, wir können weiter sehr, sehr konstruktiv den Märkten gegenüber sein. Aber ich glaube, das soll es erstmal mit dem Rückblick auf die Aktienindizes gewesen sein. Augenscheinlich hatte die FED-Sitzung positiven Impact auf den Markt. André, was hat Jerome Powell dort zum Besten gegeben?
Ja, die jüngste Leitzinsentscheidung der FED wurde natürlich mit großer Spannung erwartet. Und man muss sagen, die FED hat nicht enttäuscht. Die Absenkung der Leitzinsen um satte 50 Basispunkte am Mittwochabend war ein wirklicher Paukenschlag. Erstmals seit Anfang des Jahrzehnts hat die FED das Zinsniveau gesenkt. Insgesamt drehten die Währungshüter in Amerika mit einem XL-Zinsschritt an der Zinsschraube nach unten, womit das Zinsband nun bei 4,75 bis 5% liegt. Dieser Zinsschritt war ganz sicher das Datenhighlight der vergangenen Woche. Aber es kam auch.
Und du hast ja gerade gesagt, also da wurde schon mit Argusaugen drauf geachtet, ja, auf dieses Event. Es war so die Frage, ob man wirklich den großen Zinsschritt erwartet, 0,5 oder 0,25. Und genau diese 0,5 wurden dann getätigt. Ne?
Das ist die XL-Variante geworden, ganz genau. Ja, ich möchte aber auch die Daten aus Deutschland nicht hinten rüberfallen lassen. Die vom ZDW ermittelten deutschen Konjunkturerwartungen, die haben sich im September weiter eingetrübt. Der am vergangenen Dienstag veröffentlichte ZDW-Index fiel von 19,2 Punkten im August auf aktuell 3,6 Punkte, der schwächste Wert seit Oktober 2023. Analysten hatten im Konsens lediglich mit einem Rückgang auf 17 Zähler gerechnet. Somit ist der seit circa einem Jahr zu beobachtende Optimismus mittlerweile fast vollständig aufgebraucht. Ja, beim Blick auf diese wirtschaftliche Entwicklung sind sinkende Zinsen auch in Europa die logische Konsequenz. Passend zum Einbruch der Konjunkturerwartungen verschlechterten sich auch die meisten Branchenerwartungen. Besonders deutliche Rückgänge verzeichneten erneut die exportintensiven Sektoren wie der Maschinenbau, die Stahlindustrie und die Automobilbranche. Aber zur Automobilbranche, René, wirst du später, glaube ich, noch detaillierter zu sprechen
kommen.
So
ist es, ja.
Genau.
Genau, dann danke dafür für den Einblick. Glaube ich, schon ein diffiziles Bild, vor allem wenn man nach Deutschland, nach Europa schaut. Aber genau, wie du sagst, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Machen wir den Rückblick einmal kurz rund. Die 10-jährige Bundesanleihe zeigte sich relativ unbeeindruckt der Geschehnisse in der letzten Woche und steht bei 2,17%. Und auch die Treasuries aus den USA stiegen leicht auf 3,76%. Der Goldpreis konnte auf Wochen- und US-Dollar-Basis ca. 2,5% an Wert gewinnen und stieg gestern auf ein weiteres Rekord Rekordhoch von, oder für einen weiteren Rekordhoch von 2.631,40 Dollar je Feinunze. Auch heute Morgen scheint der Run weiterzugehen. Ja, in Anbetracht der geopolitischen Gemengelage irgendwo dann leider auch ja, nachvollziehbar. Aber ich habe hier nochmal einen kleinen Funfact mitgebracht, und zwar ist am vergangenen Samstag das Oktoberfest wieder losgegangen, und hier, vielen Dank André, ist mir die sogenannte Gold-Wiesen-Bier-Ratio zugespielt worden. Was will ich Ihnen damit sagen? Also der Bierpreis der diesjährigen Wiesen liegt bei 15,30 Euro. Je Maß. Also das erste Mal tatsächlich über 15 Euro. Vor 5 Jahren lag der Bierpreis noch bei 11,80 Euro. Damit ist die Maß fast 30% teurer als 2019. Und seit 1950 beträgt die Bierinflationsrate 4%. Jetzt komme ich zur eigentlichen Message. Also Goldanleger haben jedoch keinen unbedingten Grund zur Klage, denn der kräftige Anstieg des Goldpreises in den letzten 12 Monaten füllt trotz abermaliger Preiserhöhung immer mehr Masskrüge. Mit 148 Maß Wiesenbier pro Unze Gold kann sich der Goldanleger gleich um 29 Maß mehr leisten als im Vorjahr. Das entspricht einem Anstieg von 25%. Ich glaube, André, so kann man der Inflation doch ganz gut Herr werden.
Oder? Absolut, wir brauchen Gold.
So ist es, genau. Als kleiner Side-Fact, Fun-Fact, abschließend kommen wir nochmal zum Bitcoin. Also das sogenannte digitale Gold konnte in der letzten Woche ebenfalls ordentlich zulegen und lag auf Wochenbasis knappe 9% vorne und notiert bei über 63.000 US-Dollar. Genau, also kräftiger Anstieg eigentlich auch soweit wieder in den letzten 1-2 Wochen. Das soll es aber mit dem Rückblick dann auch tatsächlich gewesen sein. André, du blickst im Mittelteil nach Deutschland und Übersee.
Ja, ganz genau. Wir haben im letzten Podcast bereits zu den Übernahmegerüchten um die Commerzbank berichtet. Der CEO der UniCredit hatte sich in verschiedenen Medien zu den Absichten hinsichtlich des erworbenen Commerzbank-Anteils geäußert. Auch wenn er eine Übernahme der Commerzbank nicht als einzige Option nannte, war doch klar, dass eine Übernahme das eigentliche Ziel der Italiener ist. Der Bund hat dann am letzten Freitag über die Finanzagentur bekannt gegeben, dass er bis auf Weiteres keine weiteren Aktien an der Commerzbank veräußert. Aktuell hält der Bund noch einen Anteil in Höhe von 12%. Die Bundesregierung unterstrich ihre Haltung mit einer Pressemitteilung. Sie schrieb, die Commerzbank sei ein stabiles und ertragreiches Institut. Ihre Strategie ist auf Eigenständigkeit ausgerichtet. Dies begleitet der Bund bis auf Weiteres mit dem Aufrechterhalten seiner Beteiligung. Aber es gab zwischenzeitlich auch schon Meldungen, dass die Deutsche Bank überlege, den verbleibenden Anteil des Bundes zu übernehmen. Auch wenn eine Übernahme durch die Deutsche Bank wohl keine strategische Option darstellt, könnte die Deutsche Bank zumindest bei der weiteren Entwicklung mitreden. Naja, am gestrigen Montag eröffnete die UniCredit dann die nächste Runde im Übernahmepoker. Sie berichtete, man habe sich weitere Anteile an der Commerzbank gesichert. Die Italiener erwarben über Finanzinstrumente den Zugriff auf weitere 11,5% der Aktien und kommen damit auf eine rechnerische Beteiligung von etwa 21%. Damit überholen die Italiener den Bund, der etwa 12% hält, als größten Anteilseigner. Die UniCredit beantragte anschließend nach eigenen Angaben die behördliche Erlaubnis, ihren Anteil auf bis zu 29,9% zu erhöhen. Damit wird ein offizielles Übernahmeangebot für die Commerzbank sehr wahrscheinlich. Wie es weitergeht, entscheidet jetzt wohl die EZB bzw. die dort angesiedelte Bankenaufsicht für den Euroraum. Sollte die UniCredit einen Anteil von 30% an der Commerzbank halten, wäre sie gesetzlich dazu verpflichtet, ein Übernahmeangebot abzugeben. Nach eigenen Aussagen hängt das weitere Vorgehen der UniCredit wohl an den Gesprächen jetzt mit Vorstand, Aufsichtsrat der Commerzbank sowie mit den politischen Entscheidungsträgern. Sie haben aber nach eigener Aussage auch ihr wirtschaftliches Engagement so abgesichert, dass die Beteiligung mit begrenztem Abschlag jederzeit wieder verkauft werden könnte. Also auch ein Rückzug wäre theoretisch denkbar. Ich würde sagen, der Übernahmekampf geht in die nächste Runde. Unter diesen Vorzeichen sieht unsere DZ-Bank einen fairen Wert der Aktie bei 19,60 Euro. Aktuell notiert die Aktie so um die 15 Euro.
Bestimmt auch ein Thema, was wir in den nächsten Folgen weiter im Auge behalten werden. Ne?
Auf jeden Fall. Naja, von der Commerzbank nun zu einem recht sportlichen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Firmensitz im US-Bundesstaat Oregon. Nike, gegründet 1971 und benannt nach der griechischen Siegesgöttin Nike. Der Erfolg des Unternehmens war immer stark verbunden mit der Bindung an erfolgreiche Sportler. Es begann 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München. Dort erreichte Steve Prefontaine in Nike-Schuhen über 5000 Meter den vierten Platz und machte damit Nike-Schuhe bei anderen Läufern bekannt. 1984 nahm Nike den damaligen Basketball-Rookie war es noch, Michael Jordan unter Vertrag. Und schon im ersten Jahr der Zusammenarbeit generierte Nike mit der Marke Air Jordan einen dreistelligen Millionenbetrag.
Kein ganz schlechter Schachzug, ne?
Absolut nicht. Was danach folgte, war höchstwahrscheinlich eine sehr lohnende Zusammenarbeit für beide Seiten. Ja, ab 2027 ist Nike dann der offizielle Ausrüster des DFB und löst den jahrzehntelangen Ausrüster Adidas ab. Mit 100 Millionen Euro zahlt Nike dem DFB etwa das Doppelte von Adidas. Ich weiß nicht, wie es dir geht, René, aber ich kann mir unsere Nationalmannschaft immer noch nicht in Nike vorstellen.
Ich auch nicht. Das wird ein Bild sein, was zumindest mal ungewohnt ist. Ja. Aber auch da, Geld regiert die Welt, ne? Muss man, glaube ich, so sagen. Ja.
Genau. Aber du kannst mal dein Fußballfachwissen unter Beweis stellen. Was glaubst du, wie viele der 18 Bundesliga-Mannschaften spielen in Nike-Trikots?
Boah, das ist eine Frage. Wenn du so fragst, tendenziell, ich glaube, viele. 12, 14, 12, 12.
Nein, komplett daneben. Es sind genau 3. Eintracht Frankfurt, Wolfsburg und Freiburg. Okay, erst einen zweiten Versuch. Was glaubst du, wie viele der 36 Champions-League-Mannschaften spielen in Nike-Trikots?
Dann nehme ich die 12.
Okay, es sind lediglich 8.
Oh, ja, okay. 12, 14 war auch ein bisschen optimistisch, ne? Ja. Bundesliga. Ich hätte gedacht, das ist, ne.
In der Bundesliga ist Puma mit 8 Teams führend, in der Champions League Adidas mit 10. Ja. Aber das Kernsegment des Unternehmens sind allerdings Schuhe. Das Segment ist für 65% der Umsätze im Unternehmen verantwortlich. Zurück zum Kapitalmarkt mal. Nike teilte am vergangenen Donnerstag überraschend mit, dass der amtierende Vorstandsvorsitzende John Donahoe in 3 Wochen in den Ruhestand gehen wird. Als Nachfolger wird bereits am 14.10. der Branchenexperte und langjährige Nike-Manager Elliot Hill die CEO-Position übernehmen. Hill, der 1988 bereits als Praktikant bei Nike startete und sich anschließend hocharbeitete, war später in unterschiedlichen Führungsfunktionen in Nordamerika und Europa tätig, bevor er sich 2020 in den Ruhestand verabschiedete. Sein Vorgänger, der war, kam ja von der Unternehmensberaterseite, war langjähriger CEO des Online-Händlers eBay, aber hatte kaum Branchenerfahrung im Sportartikelgeschäft. Naja, der überraschende Wechsel des Vorstandsvorsitzenden ist wohl der schwachen operativen Entwicklung von Nike geschuldet, die sich im Verlust von Marktanteilen und einer äußerst schwachen Kursentwicklung der Aktie widerspiegelt. Seit dem Hoch der Aktie im November 2021 bei ca. 180 US-Dollar hat sich die Aktie mehr als halbiert und wurde im Tief vor einigen Wochen zu 71 US-Dollar gehandelt. Ja, die Aktie reagiert auf diese Ankündigung des CEO-Wechsels sehr positiv mit einem Kurssprung von plus 9% im nachbörslichen US-Handel. Aktuell werden die Aktien mit 86 US-Dollar gehandelt. Unsere DZ-Bank sieht den Führungswechsel positiv, weil kurzfristig ein Nike-Insider, also ein erfahrener Branchenexperte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung bei Nike, das Ruder übernehmen wird. Naja, für den Moment sieht die DZ-Bank den Fair Value noch bei 83 US-Dollar, also auf ungefähr aktuellem Niveau. Ich bin mal gespannt, ob der neue CEO Hill künftig die Funktion einer neuen Siegesgöttin einnimmt. Wenn wir den Vergleich mit Adidas wagen, könnte dieses Szenario eintreten. Die Aktie von Adidas hat sich seit dem Wechsel von Kasper Rorsted zu Björn Gulden im Januar 2023 ungefähr verdoppelt. Ja, das waren meine beiden Unternehmen. Da war richtig was los.
Da war richtig was los, genau. Würde ich überleiten. Ich habe auch nochmal 2 Unternehmen mitgebracht, wo auch richtig was los ist. Mich treiben immer noch die 12 Ausrüster, die ich gesagt habe, also völlig daneben. Ich hatte letztens, glaube ich, sogar beim Sportquiz mitgemacht und ich glaube, führend ist Puma aktuell mit 6 Ausrüstern. Kann das sein? In der Bundesliga, ja, ne?
8 sind es.
Oder 8, ja. Ja. Na gut. Aber ich komme jetzt im Mittelteil dann zum, ja, ja, ein deutschen Unternehmen, Vorzeigeunternehmen eigentlich, starte mit Mercedes-Benz. Ja, und die haben es ihren deutschen Mitstreitern gleichgetan und ebenfalls eine Gewinnwarnung rausgegeben. Eins haben unsere deutschen Autobauer dann gemeinsam, also neben der schleppenden Nachfrage nach E-Autos und möglicher Strategieanpassung in der Zukunft, tut das schwierige makroökonomische Umfeld weh. Also vor allem die Nachfragezurückhaltung aus China, die schmerzt ganz besonders und veranlasst nun auch die Mercedes-Benz Group, ihren Jahresausblick anzupassen. Man rechnet nun mit einer EBIT-Marge nicht mehr von 10-11%, sondern von 7,5-8,5%. Und auch der freie Cashlauf wird deutlich unter Vorjahreswert taxiert. Die DZ-Bank nimmt die Gewinnwarnung zum Anlass, den fairen Wert von 65 auf 57 Euro zu reduzieren und belässt das Votum auf Halten. Mit Blick jedoch auf verschiedenste andere Analystenhäuser zeigt sich ein deutlich differenziertes Bild. Wir haben Zugriff auf insgesamt 22 Analystenschätzungen und diese sehen im Schnitt ein eher positives Übergewichten-Votum und sehen Kurspotenzial tatsächlich von 40% in den nächsten 12 Monaten. Also warten wir es mal ab, wo dort die Wahrheit liegt und die Reise hingeht. Zumindest ist fürs laufende Jahr entgegen dem positiven Markttrend ein Minus von ca. 2% festzuhalten. Ein Grund zur Zuversicht könnte möglicherweise der gestern stattgefundene digitale Autogipfel sein. Dort wurde über mögliche neue Förderung für E-Autos beraten. Gegebenenfalls könnten Kaufprämien oder Abwrackprämien wieder ihre Renaissance erhalten. Weitere Themen sind da tatsächlich noch in der Diskussion. Ein wirklich abschließender Beschluss wurde noch nicht gefasst und dennoch ein gutes Zeichen für die Branche, dass zumindest gesprochen wird. Wir warten es mal ab. Ja, ich blicke dann nochmal in die USA. Und ja, in Richtung eines weiteren krisenden Unternehmens. Die Rede ist von Boeing. Wir hatten in einer der vergangenen Folgen schon über die dramatische Pannenserie des Flugzeugbauers berichtet. Mit der Folge, dass Boeing die Produktion der 737er-Reihe bis auf Weiteres nicht ausbauen darf und dementsprechend auch gerade aufgrund der Kapazitätsbeschränkungen mit seinen Mitarbeitenden im Clinch liegt. Also die Belegschaft von rund 33.000 Beschäftigten ist seit Mitte September im Streik. Ende offen. Es wird nun verhandelt. Ja, also auch rund um den Flugzeugbauer Boeing wird es aktuell nicht ruhiger, ganz im Gegenteil. Und wenn wir gerade bei Mercedes-Benz von einer schlechten Performance im laufenden Jahr gesprochen haben, ist sie bei Boeing unterirdisch. Sage und schreibe minus 40% notiert die Aktie im laufenden Jahr. Es bleibt nur zu hoffen, dass man sich mit den Beschäftigten schnell einigt und sich als Unternehmen wieder aufs Wesentliche konzentriert, heißt sichere Flugzeuge. Ja, André, Thema Flugzeuge ist doch, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zum regionalen Teil.
Genau, wenn wir auf den regionalen Teil schauen, der ein oder andere Flieger von Boeing, der wird auch am Flughafen Münster-Osnabrück zu sehen sein. Und am vergangenen Dienstag fand dort das IAK Luftverkehrsforum statt. Neben der Bestandsaufnahme wurde auch der Blick nach vorn gerichtet. FMO-Geschäftsführer Rainer Schwarz hat weitgehend gute Nachrichten berichtet. Die Corona-Delle habe der Airport sehr gut überstanden und mit 1,2 Millionen Fluggästen würde der Airport in 2024 das beste Jahr seit 2011 hinlegen. Dass der Flughafen auch vor einer Art Zeitenwende steht, wurde deutlich. Das Standbein Geschäftsreisen verlor über die letzten Jahre deutlich an Kraft. Die Fluggastzahlen nach München und Frankfurt gingen deutlich zurück. Diese Entwicklung sei allerdings kein Phänomen des FMO, sondern eine grundsätzliche Entwicklung. Man habe in Münster diese Entwicklung allerdings im Blick und auch schon reagiert. Flugziele wie Pristina, vor allem aber Mallorca und Antalya, seien in den Fokus gerückt. Diese bediene FMO nun mit mehr Airlines und höherer Frequenz. Naja, und beim Blick in die Zukunft lauten die Stichworte Wasserstoff und E-Flugzeuge. Noch sei die Technik in der Entwicklung, doch diese werde kommen, ist sich der Geschäftsführer Schwarz relativ sicher.
Da bin ich mal gespannt, wann. Ja. Wasserstoffflugzeuge, ja, okay.
Naja, auf jeden Fall, wenn es soweit ist, dann will man bei FMO auch soweit sein, ne, um das bedienen zu können. Ich bin mal gespannt, also das Thema, was du gerade schon sagtest, Wasserstoff, E-Mobilität, kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja,
haben wir in anderen Fortbewegungsarten auch schon mal diskutiert.
Ja. Mal gucken, wie dort die Umsetzungsgeschwindigkeit ist und die Rentabilität dann auch an der anderen
Ganz
Seite.
Ganz genau.
Ne? Ja.
Ja, magst du zu den Terminen noch was sagen?
Genau, wir kommen zum Ausblick und schauen auf die Unternehmen, die ihre Zahlen präsentieren. Da haben wir einmal diesen Mittwoch die Hornbach Holding Group und Myco Technology aus dem Chip-Bereich und am Donnerstag einen großen Einzelhändler aus den USA, Costco, und die Unternehmensberatung Accenture, die in dieser Woche Donnerstag da neue Zahlen präsentieren, also relativ ruhig von der volkswirtschaftlichen Seite her, kommt jetzt gleich, also am heutigen Dienstag, das IFO-Geschäftsklima, das aktuelle, wird bekannt gegeben, kommt raus, und am heutigen Dienstag das Verbrauchervertrauen der USA, am Donnerstag die ja, Wirtschaftszahlen, BIP-Zahlen aus den USA und am Freitag Verbraucherpreise Frankreich, Spanien, als auch das Verbrauchervertrauen nochmal aus den USA. Also ja, zweimal sehe ich gerade Verbrauchervertrauen am heutigen Dienstag, am heutigen oder diese Woche Freitag. Von daher mal schauen, wo da die Reise hingeht, ob das wirtschaftliche Umfeld sich dort weiter eintrübt in den USA. Sind dann immer auch ganz gute und interessante Indikatoren für eine weitere Zinsentwicklung. Ich würde sagen, es bleibt spannend.
Ganz sicher bleibt spannend.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und
herzlichen Dank.
Genau, weiterhin gerne abonnieren, weiter empfehlen oder Feedback schreiben an podcast@foreprivatebanking.de. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.